Ja, ich begrüße euch nach einer fast sehr langen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich bei euch gewesen bin. Ich danke für deine Fürbitte. Ja, in Anbetracht des Elends, was uns hier tagtäglich umgibt, wir hören ja in einer Nachricht nicht nur eine Schreckensnachricht, sondern gleich eine ganze Menge, habe ich gedacht, wir sollten uns auch mal wieder über die biblische Freude unterhalten. Denn Martin Luther hat gesagt, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens und wir setzen uns heute alle diesen Doktorhut auf. Geht mit mir in den Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, diesen bekannten Text der Freude. Dort heißt es übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Die Frage der Freude, worüber sich die Menschen freuen, selbst wenn ich euch fragen würde, ich oder am meisten freuen, ich glaube, ich kriegte von jedem eine andere Antwort. Ja? Jeder hat so seine Vorlieben. Und die Freude ist ja leider schon zu einem Markt geworden. Hast du Geld, kannst du dir alles leisten, kannst dir alles kaufen. Für Otto Normalverbraucher gibt man den Rat, spiel Lotto, gewinne Preisausschreiben mit höchsten Gewinnen, sodass du immer etwas davon haben kannst. Das ist, Freude steckt ja in uns Menschen drin. Diese Sehnsucht, ewig etwas davon zu haben, davon haben schon die Dichter gesprochen. Wir kennen das Wort, das Dichterwort, verweile doch, o Augenblick, du bist so schön. Und dann gibt es ein volkstümlicheres Lied, so ein Tag, so wunderschön wie heute, nicht wahr? Freude zu haben, das sehen wir an den Kindern, wenn die hüpfen, die kriegen eine Kleinigkeit. Freude war aber doch immer von Gott angedacht. Er wollte uns Freude schenken. Dieses göttliche Geschenk hat sich aber auch Satan auf die Fahne geschrieben. Wenn nur kurz, aber dann kräftig. Wohlfühlen, um jeden Preis, Partys, Events, Feiern, Musik, welche auch immer, bis zum Feiergottesdienst und zu Feiern Gemeinden. Es gibt keinen Bereich, den Satan nicht ausgeschöpft hat. Und wenn wir jetzt noch mal zum Ausgangstext gehen, was uns hier Paulus rät, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Fest werden durch Freude, das ist das, was Gott ja eigentlich will. An der ewigen Quelle uns zu erfreuen, freut euch an dem Herrn. Sein des Paulus Leben war ja nicht immer eine Quelle der Freude, nicht wahr? Er hatte viele Kämpfe zu durchleben und die ja auch teilweise aus dem entstanden sind, dass er früher die Gemeinde verfolgt hat. Aber im selben Kapitel sagt er uns in Vers 8, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Was hat Paulus alles eingebüßt? Er war ein sehr reicher Mann durch seinen Beruf. Er war Pharisäer, eine der höchsten Gelehrtenstufe im alten Israel. Das hat er alles aufgegeben. Er musste weiter mit seinen Händen arbeiten, um für seinen Unterhalt zu sorgen. Aber die wirkliche Freude, die wir hier ergreifen können, ist auch hier von Satan mit Nägeln gepflastert. Er sagt, wahre Freude ist doch langweilig, nicht wahr? Wenn Satan uns so beobachtet als Christen, woran wir Freude haben, sagt er, das ist doch langweilig. Da gibt es doch ganz andere Quellen. Jesus hat uns ein Gleichnis erzählt, dass er Weizen sät und dann kommt über Nacht der Feind und sät Unkraut hinein. Eine solche Menge, dass man fast den Weizen nachher nicht mehr sehen kann. Wahre Freude, wer empfindet sie eigentlich noch? Nicht wahr? Die ist zugedeckt durch das viele Unkraut, was wir haben. Die wahre Freude ist auch durch die Vergnügungsindustrie und den meisten Menschen abhandengekommen. Heute sind wir doch nicht mehr in der Lage, einen Abend ohne Fernseher zu verbringen, wehe, wenn das Ding kaputt ist. 4, 5 Stunden. Ja, was mache ich denn jetzt? Und die vielen anderen Spielzeuge, die Satan uns mehr oder weniger geschenkt hat. Ich will nicht damit sagen, dass wir durch Videos, DVDs, durch Handys, ich sehe sie ja hier allerorten, nicht auch Gutes verteilen können. Aber ich glaube, der größte Prozentsatz der Menschen, die diese Dinge benutzen, der hat nicht da viel Sinn, Gutes daraus zu sehen. Und viele Menschen, wir wissen heute gar nicht mehr, wie viele, landen im Sanatorium. Im Sommer gibt es dann auch noch Grillen und das feucht und fröhlich. Das sind so die Freuden, die uns Satan hier beschert. Und wir kennen alle den Text aus Jeremia 2, dass die Menschen sich rissige Zisternen bauen, die das Wasser nicht halten. Aber unser Durst, der ja da ist und uns immer wieder einholt, weil uns nichts bleibt, kommt immer von vorne. Löschen wir ihn mit falschem Wasser? Salomo hat mal in einem seiner Sprüche gesagt, es ist alles Haschen nach Wind. Bei der Beschaffung der Erde oder Erschaffung der Erde hat Gott die meisten Freuden gesät. Wir haben einige Dinge noch in der Natur, die wir sehen können. Es ist längst nicht mehr das, was er uns schenken wollte. Und der Mensch machte sich diese schönen Dinge im falschen Sinne untertan. Er sollte eigentlich die Schöpfung bewahren und bebauen. Aber nun herrscht er über Menschen. Und wir sehen das anhand des Krieges, wie schrecklich die Zerstörung ist. Kinder wachsen mit PCs und Handys auf. Ihr könnt euch gar nicht mehr daran erinnern, wie wir als Kinder früher gespielt haben. Ich hatte letzt noch mit einer Freundin darüber gesprochen. Wenn man ihnen vorschlägt, dieses und jenes zu machen, die gucken uns ganz dumm an. Ja. Für uns stellt sich dann die Frage, was ist hier wirklich Freude? Ich habe vor einigen Jahren bei uns in der regionalen Zeitung einen Artikel gelesen. Da waren 2 6-Jährige, die haben Atomkraftwerk gespielt. Ein leeres Computergehäuse haben sie beklebt mit radioaktiv auf den Bordstein gestellt. Das ist eine wahre Geschichte. Und haben dann geguckt, was jetzt passiert. Die haben sich versteckt. Die Anwohner haben die Polizei gerufen und mussten ja erstmal dieses Ding da identifizieren, ob das auch gefährlich ist. Aber ich glaube, am Indianerspielen haben die Kinder heute wohl keine Freude mehr. Was ist wirkliche Freude? Wenn Gott etwas möchte, dann ist es doch die Freude seiner Kinder. Das haben wir ja im Ausgangstext gelesen, damit wir fest werden. Ja, das hat er uns auch versprochen. Gehen wir mal in den Jesaja Kapitel 42. Jesaja 42. Und da werden wir das Volk erleben, das sich mit der Freude überhaupt nicht mehr so beschäftigt hat. Er sagt hier in Kapitel 42, Vers 25, er spricht von dem Volk, da hat er die Glut seines Zorns ringsrum versenkt. Aber es kommt nicht zur Erkenntnis, dieses Volk. Er hat es in Brand gesteckt, aber es nimmt es sich nicht zu Herzen. Wir werden hier auch allerorts in Brand gesteckt, aber der Jesaja hört mit diesem Text nicht auf. In Kapitel 43, Vers 1, da fängt der Vers an mit Aber. Und wenn Gott aber sagt, dann kommt immer etwas anderes. Diesmal kommt das Positive. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lies zu Hause das Kapitel mal zu Ende, welche Versprechen uns der Heiland macht. Aber will ich denn eigentlich sein? Ja? Ist doch nicht mehr cool heute, oder? Gott zu hören. Ist das meine Freude, dass ich in ihm bin? Von der Natur, diesen Restschönheiten, die wir uns noch geblieben sind, können wir diesen göttlichen Vorgeschmack der Freude sehen. Ja, das Volk Israel hörte, du bist mein. Das Volk im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht. Wenn wir uns an Josef erinnern, für ihn war mit 17 Jahren die Freude erstmal am Ende, nicht wahr? 13 Jahre Gefängnis. Wenn wir uns an David erinnern und seine Lieder, er ist auch 13 Jahre vor seinem Widersacher Saul geflohen. Aber es gibt einige Texte in den Psalmen, die uns etwas sagen, was Gott als Freude ansieht. Schlag mit mir den Psalm 119 auf. Wir werden ihn nicht lesen ganz. Er hat 176 Verse. Aber mir ist dann der Vers 142 und 143 im Gedächtnis geblieben. Hier sagt der Psalmist, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Deine Gebote sind meine Lust. Sind euch die Gebote Gottes schon mal zu einer Lust geworden? Du sollst nicht. Ist das Lust? Aber wenn wir uns vorstellen, der Heiland steht neben dir und neben mir. Und vor uns steht einer, der die Faust hebt. Und dann der Heiland sagt, du sollst nicht. Ich stehe hier neben ihr. Ist das Lust, dass er mich so behüten will? Aber das gilt natürlich auch andersrum, nicht wahr? Es ist Lust, wenn wir seinen Geboten gehorchen. Und jetzt möchte ich auf Menschen zu sprechen kommen, die große Freude erlebt haben. In Johannes Kapitel 20 begegnet uns große Freude, die der Herr einem Menschen geschenkt hat. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 20. Die Verse 14 bis 16. Johannes 20, die Verse 14 bis 16. Hier wird uns gesagt, und als sie dies gesagt hatte, er spricht hier von Maria Magdalena, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde hingehen und ihn holen. Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Lehrer. Was hat diese Frau gesehen? Von den Jüngern war keiner da. Sie war der erste Mensch, der Jesus als auferstandenen Heiland sehen durfte. Können wir uns die Freude dieser Frau vorstellen? Sie gehörte zu denen, die am Rande der Gesellschaft war. Sie hat die Gerechten besudelt mit ihrem Leben. Und selbst die Gabe, die sie Jesus gespendet hat, ihm die Füße gewaschen mit ihren Tränen der Reue und das Öl gespendet hat, war für die Gerechten eine Geldverschwendung. Und diese Frau sieht den Herrn als auferstehenden Heiland, als erster Mensch. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was in diesem Wesen vorgegangen ist. Das Wort Freude kommt jetzt bei der nächsten Begebenheit nicht vor. Aber welche Freude hat der Mensch, der neben Jesus am Kreuz gehangen hat, die körperlichen Schmerzen mit ihm geteilt hat, empfunden, als er fragte: Herr, wenn du in deinem Reich kommst, dann gedenke an mich. Und auch der Heiland hat Freude empfunden. Es nannte einer von denen, die um ihn standen, Herr. Alle anderen verspotteten ihn. Und er hat diesem Menschen versprochen: Wenn ich komme, wirst du mit mir in meinem Reich sein. Was wird das für ein Wiedersehen sein, wenn der Heiland zu diesem Menschen sagt: Komm, ich löse mein Versprechen ein. Hier im neuen Jerusalem hast du deinen Platz. Welch eine Freude ist diesem Menschen beschert worden. Ich glaube, er hat auch nicht mehr sehr viel von seinen körperlichen Leiden empfunden. Die Freude war so groß, er hing neben seinem Herrn. Dieser Leidensgenosse wird ihm einmal vor Augen stehen und er wird das Versprechen hören: Ich löse deine Freude ein. Dann habe ich noch einen gefunden, auch einen Menschen, der im Grunde genommen, obwohl er sehr reich war, am Rande der Gesellschaft stand. Zachäus, der Oberzöllner. Keiner der Juden wollte ihn sehen, sie haben ihn alle gemieden, denn es war ein fürchterlicher Beruf für Juden, für die Römer, Zoll einzunehmen. Und er hat sich ja auch nach seinen eigenen Worten auch ganz schön dabei bereichert, nicht wahr? Wen ich betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und die Hälfte meines Gutes schenke ich den Armen. Nun steht Jesus unter dem Maulbeerbaum und guckt nach oben. Zachäus von kleiner Gestalt, er wollte unbedingt Jesus sehen. Er musste auf diesen Baum steigen, nur um ihn zu sehen. Und Jesus bleibt unter diesem Baum stehen und sagt: Komm runter. Heute ist deinem Hause Heil widerfahren, weil du auch ein Sohn Abrahams bist. Die Pharisäer haben dieses Treffen als sehr schimpflich betrachtet. Diesen Menschen, da geht er hin. Und das ganze Haus des Zachäus wurde zum Nachfolger unseres Heilandes. Deinem Haus ist heute Heil widerfahren. Fühlen wir uns nicht auch manchmal so wie der Zöllner? Wir haben zwar nicht alles, aber wir haben vieles und vieles doch nicht. Worin besteht mein Leben? Wo steuert mein Leben hin? Tag aus, Tag ein, immer dasselbe. Aber ich glaube, wir sollten auch geistig mal auf einen Maulbeerbaum steigen, damit wir zwischen all diesen Dingen, die uns umgeben, mal wieder Jesus entdecken können. Und er bleibt auch vor uns stehen und sagt: Komm runter. Deinem Hause ist heute Heil widerfahren. Aber das Schönste ist, auch unser Heiland hatte Freude. Nicht viel. Wir wissen, dass er tagtäglich von seinen Widersachern verfolgt wurde, angestachelt durch Satan. Ja, auch er hatte Freude. Und in diese Freude wollen wir uns hineinversenken, wenn wir in Kapitel 10 des Lukas-Evangeliums gehen und doch die Verse 19 bis 21. Hier wird uns das Geschehen geschildert, dass die 70 zurückkehren von ihrem Evangelisationsausflug und ihm erzählen, was sie alles erlebt haben. Und er sprach zu ihnen: Siehe, ich habe euch Macht gegeben über Schlangen und Skorpione und Kraft über den Feind, und nichts soll euch schaden. Doch, sagt Jesus, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und jetzt kommt der Text. Und in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Vater, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du es vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen gegeben. Können wir uns das Gesicht Jesu vorstellen, als er im Geiste jubelte? Ich sage im Heiland, wenn wir bei dir sind, dann zeig mir dann dein Gesicht, was du damals hattest. Diese Freude, die er empfunden hat, dass der Vater den Unmündigen dieses alles geschenkt hat. Ja, Freude, unseren Doktorhut, den wollen wir uns immer wieder aufsetzen, den Doktorhut des Glaubens. Die Freude, die uns Jesus schenkt, soll ja auch nicht vertrieben werden. Sie soll in uns bleiben. Das Johannesevangelium spricht sehr oft davon. Aber mit euch gehe ich jetzt nochmal in das Alte Testament. Und zwar in den Nehemia. Da wird auch schon von Freude gesprochen. Nehemia Kapitel 8, ab Vers 9 Mitte und Vers 10. Nehemia Kapitel 8, ab 9 Mitte. Hier sagt Nehemia zum Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speise, trinkt süße Getränke und sendet dem Anteil, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist des Herrn heilig, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Kann mich Freude schützen? Geht das? Habt ihr euch in eurem Leben mal so gefreut, dass euch rechts und links nichts mehr interessierte? Wie war das denn, als wir unseren Liebsten getroffen haben? Oder die Liebste, war das nicht Freude pur? Es gibt ja Leute, die sagen, ach, der passt nicht zu ihr, oder umgekehrt. Hat euch das irgendwie interessiert? War die Freude an ihm oder an ihr euer Schutz? Ja, jetzt gehen wir nochmal ins Neue Testament zu Lukas 24. Lukas Kapitel 24, Vers 52. Gott hat uns viele Freuden in seinem Buch, in seinem Liebesbrief hinterlassen. Lukas 24, Vers 52. Da heißt es bei der Himmelfahrt Jesu: Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Die Jünger wussten, er fährt zwar in den Himmel, aber er lässt uns nicht allein. Denn er hatte ihnen die große Freude versprochen, den Frühregen zu Pfingsten. Aber eine wöchentliche Oase der Freude können wir doch immer erleben. Heute ist Sabbat. In Jesaja 58 gibt es zwei herrliche Verse. Da sagt er: Wenn ihr den Sabbat so haltet, wie ich es möchte, dann werdet ihr über die Höhen der Erde schweben. Schweben wir an unseren Sabbattagen immer noch über die Höhe der Erde? Oder ist es ein Ritual, das wir Woche für Woche abhalten? Ich weiß, dass es für Kinder sehr schwierig ist, sich auf den Sabbat zu freuen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Die Mütter heute haben es gar nicht so einfach. Aber da muss ich meinen Eltern und Großeltern posthum noch ein großes Lob aussprechen. Wir durften uns immer über den Sabbat freuen. Freitagsabends war die Familie immer zusammen. Mein Vater kam sehr oft spät nach Hause, weil er mit Bandanten unterwegs war. Aber freitagsabends durften wir schon unsere Kleider anziehen. die wir am Sabbatmorgen anziehen wollten. Wir haben sie auch aussuchen dürfen. Freitagsabends gab es Essen. Wir durften die Brötchen und das Brot aufgeklappt essen. Also für jede Seite gab es dann etwas, was in der Woche nicht Usus war. Das war für uns eine große Freude. Mein Vati hatte mit uns noch die Kinderschullektion durchgenommen. Und dann sagte meine Mutter so, jetzt hast du sie den ganzen Tag. Ich hatte sie die ganze Woche. Morgens schon Kinderschule im Gottesdienst, ist aber als Nachmittags Kinderschule um 3 Uhr in der Gemeinde, als wir größer wurden, ab 5 Uhr Jugendstunde. Wir hatten einen Sabbat, der uns Freude machte. Manchen Kindern geht es heute nicht so. Und deshalb ist es schwierig, sie auf den Sabbat einzustimmen. Lasst auch sie, die Kinder, mit über die Höhen der Erde schweben. Aber alle Menschen wollen doch eines Tages etwas ganz Großes erleben, ne? Riesen-Events und sie machen Fernreisen, sie bestellen Hotels. Es wird unheimlich viel unternommen, um das, gerade das zu erleben. Na, viele erleben das ja, wenn sie den Sportfans hinterherfahren, nicht wahr? Ja, das ganz große Erlebnis. Aber unsere Generation kann das Glück haben, dass sie das allergrößte Erlebnis miterleben dürfen. Seine Wiederkunft. Aber hierzu braucht es andere Vorbereitungen. Der Sabbat ist schon immer eine Stufe dahin. Wir sollen an ihm Kraft schöpfen für die nächste Woche, um dann wieder eine Woche mit ihm durchzuhalten. Mühe und Ärger mit ihm durchzuhalten, ja. Wir brauchen dann auch eine besondere Ausrüstung. In der Offenbarung sagt uns der Apostel Johannes, es gibt keinen Zeitplan, aber einen lückenlosen Ereignisplan. Und auch Jesus sagt uns das in Matthäus 24, wenn das und das und das alles geschieht, geschieht es jetzt heute? Katastrophen, die holen sich ein. Das wird uns alles vorhergesagt. Aber dann schlägt etwas zu. Wenn wir sabbats arbeiten müssen, wir nennen das immer das Sonntagsgesetz, nicht wahr? Sonntags nicht zu arbeiten, fällt uns ja heute nicht schwer. Aber dann müssen wir sabbats arbeiten. Und dann muss sich jeder entscheiden, in welchem Zug sitze ich dann? In dem Zug, der nach oben fährt oder der so ganz allmählich nach unten fährt. Ein Umsteigen ist dann nicht mehr möglich. Haben wir genug Brennstoff in unseren Lampen, denn die Tankstellen sind zu, dann passiert nichts mehr. Dann beginnt auch für uns eine ähnliche Zeit, wie Jesus es den Jüngern damals gesagt hat. Ihr werdet traurig sein, ihr werdet mich vermissen, aber dann werde ich auferstehen und eure Freude wird übergroß sein. Unsere Freude erreicht ja jetzt schon einige Höhepunkte, wenn wir feststellen, dass wir Menschen aus dem Trubel draußen für Jesus gewinnen dürfen. Und das ist nachher der Höhepunkt in Offenbarung 18. Kommt raus aus ihr, mein Volk. Wir wissen ganz genau, dass die Lücken gefüllt werden müssen. Was sagt der Heiland im Gleichnis der 10 Jungfrauen? Die Hälfte der Gemeinde nicht mehr da, wenn die Sichtung kommt. Aber dann kommen die anderen. Die Gemeinde wird wieder voll werden. Ja. Mit uns zusammen werden sie die Plätze einnehmen und von der großen Freude erzählen, der Freude aller Freuden, die bald sichtbar wird. Wie Maria Magdalena werden wir dann das große Geschenk erhalten. Keine Fragen mehr. Ach Herr, wie lange noch? Wir müssen uns nicht zwicken. Wir haben einen neuen Körper erhalten. Die Gräber tun sich auf. Und alle, die uns am Herzen liegen, werden seine Erscheinung lieb haben. Sie werden mit uns wir können uns das nicht vorstellen, zusammen Jesus entgegengerückt. Wir sehen unsere Eltern wieder. Schwester Weid schreibt, kleine Kinder werden den Müttern in die Arme gelegt. Ich werde dann auch meinen Bruder sehen, der eine Stunde vor seiner Geburt gestorben ist. Das war immer unsere Freude und wir konnten Mami auch immer damit trösten. Auch ihn werden wir wiedersehen. Bei dem ganz großen Ereignis dabei sein, wenn er kommt. Ewige Freude, ungetrübte Freude, wenn alle Tränen abgewischt sind. Unsere Eltern haben uns Kindern immer gesagt, der liebe Heiland hat ein ganz großes Taschentuch, damit er all die Tränen abwischt, die auch dann noch geweint werden, wenn wir bei den 1000 Jahren im Himmel sind und feststellen müssen, derjenige, den du lieb hattest, ist nicht dabei. Aber dann hört die Freude, die uns Gott schenken will, nie mehr auf. Wollen wir uns auf diesen Tag vorbereiten? Und ich hoffe für uns alle, dass wir ihn erleben dürfen. Amen.